In dieser Woche hat es eine imposante Feier gegeben und wir blenden mal das erste Foto ein. Die Bibel-App YouVersion wurde 1 Milliarde Mal runtergeladen. Vielleicht auch auf deinem Handy schon länger. Eine gute Bibel-App, die in vielen Sprachen übrigens zur Verfügung steht. Und es gab eine sehr große Dank- und Worship-Feier. Wir blenden auch nochmal das zweite Foto ein, wo man sieht, dass mehrere tausend Menschen dabei waren und viele musikalische Beiträge, aber auch viele Zeugnisse davon, was Gottes Wort im Leben von einzelnen Menschen gemacht hat. Wie die Bibel, auch die Bibel-App, aber auch das ausgedruckte Wort Gottes Menschenherzen, ihr Denken, ihr Leben, ihre Entscheidung beeinflusst hat. Und ich habe mal so ein bisschen reingeschaut. Man kann das auch jetzt noch abrufen über die Bibel-App. Und das hat mich doch nochmal so neu berührt, weil es mir nochmal die Dimension aufgezeigt hat von dem, was Gottes Wort im Leben von Menschen tut. Und es hat mich nochmal neu motiviert, mich auch mit dem Text auseinanderzusetzen, den wir eben gehört haben. Und wie wäre es, wenn wir heute Morgen diesen zeitlosen Worten Gottes Raum geben? Auch in unserem Herzen, aber auch in unserem Denken, in unseren Entscheidungen. Und diesen Raum dann auch anders verlassen, als wir hergekommen sind. Seine Worte sind genauso lebendig wie vor 2000, vor 6000 Jahren, als sie in die Welt kamen und die Menschen berührt haben. Wir blenden das nächste Bild ein. Jesus ist gerade unterwegs mit seinen Jüngern aus Jerusalem. Zunächst geht es durchs Kidrontal und wir blenden die nächste Folie auch gleich mit ein. Es geht durchs Kidrontal hinunter und dann den Ölberg hinauf. Dann sitzt er mit seinen Jüngern dort mit dem Blick auf die Stadt Davids, auf die Mauern Jerusalems. Und Jesus erzählt davon, dass er einmal zurückkommen wird auf diese Erde. Und seine Freunde wollen mehr wissen. Woran erkennen wir das, dass du wiederkommst? Und dann gibt es harte Kost für seine Freunde. Jesus berichtet von Leid, von Kriegen, von Tod. Er erzählt davon, wie Menschen verfolgt werden, weil sie an ihn glauben. Wie viele vom Glauben abfallen werden. Das schildert er ihnen. Und schließlich mahnt er, wachsam zu sein. Nicht nur die Anzeichen auf ein mögliches Ende zu sehen, sondern jederzeit bereit zu sein. Jederzeit bereit zu sein, dass er reinkommen könnte in dein und mein Leben. Und dann tut er das mit einer Vergleichsgeschichte. Eine Hochzeitszeremonie, die stattfindet. Daran nehmen 10 junge Frauen, Brautjungfern, teil. Das sind Leute, die die Hochzeit begleiten. 5 von ihnen sind töricht. Sie handeln lebensfern. In der Basisbibel werden sie als dumm beschrieben. Jesus will Menschen nicht verunglimpfen, aber er meint ihr Handeln in dem Fall. Und er warnt sie. Und die 5 klugen, die weisen, die verständigen Frauen, sie laufen zusammen mit den Törichten, dem Bräutigam entgegen mit Fackeln. Warum? Sie wollen Spalier stehen. Sie wollen ihm Ehrengeleit geben. Und sie wollen ihm, dem Bräutigam, den Weg ausleuchten. Denn eine Hochzeit fand tatsächlich häufig abends statt. Was unterscheidet nun die beiden Gruppen? Die einen nehmen nur ihre Fackeln mit. Die anderen haben noch zusätzlich Öl dabei. Sie haben vorgesorgt. Soweit, so gut. Die nächste Folie. Der Bräutigam verspätet sich. Es dauert Stunde um Stunde. Es ist so wie bei der Deutschen Bahn. Die Bahnnutzer allerdings werden wütend und zornig. Hier werden sie eher müde. Und sie schlafen ein. Dann plötzlich um Mitternacht, der Bräutigam kommt gleich, überall hört man es, er kommt, auf, los geht's. Und im nächsten Bild, zunächst bereiten sie ihre Fackeln vor. Der Docht muss nämlich neu mit Öl getränkt werden, damit die Fackeln wieder leuchten können. Und auf einmal stellen die törichten Frauen fest, Mist, wir haben ja gar kein Ersatzöl. Also, ihr, könnt ihr uns nicht was ausleihen? Gebt uns was. So betteln sie. Doch die klugen Frauen waren nicht nur vorher klug, sie sind auch in dieser Situation klug. Sie wissen, es würde nicht reichen, weder für uns noch für euch. Und so können sie leider nichts abgeben und sagen nur, holt euch bei den Händlern selber Öl. Gesagt, getan. Und genau in dieser Zeit kommt der Bräutigam. Die fünf Klugen begleiten den Bräutigam in einer Prozession zum Haus. Ein großer Feierraum wird betreten. Die Türen werden verschlossen. Die Hochzeitsfeier geht los. Später treffen die anderen ein und merken, die Tür ist zu. Herr, Herr, mach uns auf, wir wollen rein. Aber von innen kommt nur die Antwort, ich kenne euch nicht. Die Tür bleibt zu. Soweit dieses Gleichnis. Jesus ergänzt dann das Wesentliche, worauf es in diesem Gleichnis ankommt. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Ein Gleichnis oder eine Parabel. Mit einem realistischen Hintergrund. Eine Hochzeitszeremonie, so wie sie damals verlief. Die Bildrede, also diese Hochzeit, bleibt aber nicht bei sich selbst. Sie verweist auf etwas anderes. Sie verweist darauf, dass Jesus sagt, der Menschensohn wird wiederkommen, ganz plötzlich. Und der Menschensohn, das ist ein Ehrentitel im Neuen Testament, der für Jesus als Herrscher, als Retter in dieser Welt genutzt wird. Und auch der Bräutigam in unserem Gleichnis, da spielt Jesus natürlich auf seine eigene Person an. Also, Jesus macht deutlich, ich werde ganz plötzlich zurückkommen. Ganz plötzlich erscheine ich. Und dann wird Gottes Reich, Gottes Himmelreich, der Einfluss Gottes umfassend in einer Art und Weise stattfinden, wie wir das uns nie vorgestellt haben. Die Geschichte des Universums wird ein neues Zeitalter anstemmen. Jetzt ist die Frage natürlich, was bedeutet das für uns, für dich, für mich? Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie viele Punkte ich mitgebracht habe, um das zu illustrieren. Habt ihr Vorschläge? 2? 27? Warum 27? Gibt bestimmt einige. Okay, also du wirst dann die nächsten 24 Punkte uns erläutern, dann beim Kaffee nachher. Aber die meisten hatten schon richtig geraten mit den 3. Ein erstes, die Kürze des Weges. Gab es einmal in deinem Leben eine Situation, wo du den Eindruck hattest, nicht gut vorbereitet zu sein? Ich höre hier ein leises Ja. Die Schüler werden jetzt sagen, Klaus, jetzt sei ruhig mit Vorbereitung vor Klassenarbeiten. Wir haben heute Sonntag. Aber es gibt ja auch im Berufsleben Situationen, wo man nicht gut vorbereitet ist oder tatsächlich eine größere Feier. Wo? Weihnachtsfeier? Genau, wo man nicht richtig vorbereitet hat. Man hat sich auf 10 eingestellt, 100 sind gekommen. Ne? Was passiert? Wir werden hektisch. So wie die 5 törichten Frauen, die plötzlich hektisch wurden, weil sie eben nicht vorbereitet sind. Fakt ist, wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Jeder von uns wird unweigerlich einmal sterben. Vielleicht die meisten auch, bevor Jesus wiedergekommen ist. Aber es gibt eine begrenzte, eine kurze Strecke des Weges nur. Aber bis dahin hast du Zeit. Jahre, vielleicht viele Jahrzehnte. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Zeit um? Was daran ist für dich kostbar? Was bedrückt dich? Triffst du Entscheidungen in deinem Leben so, dass sie mit dem Ende auch zu tun haben? Oder lebst du ohne ein Ende im Blick zu haben? Hast du jemals daran gedacht, diese Zeit hier und heute, morgen, übermorgen als Vorbereitungszeit für eine viel, viel längere Zeit zu nutzen? Das sind Fragen, die mir gekommen sind. Also als eine Vorbereitungszeit auf die Ewigkeit. Die Bibel sagt an vielen Stellen etwas vom ewigen Leben, von einem Leben nonstop, ohne Ende. Mose war ja ein bekannter Freiheitskämpfer. Und er hat das Volk Israel in einer herausfordernden Zeit geführt. Er hat den Psalm 90 geschrieben und in diesem Psalm 90 kommt etwas sehr Weises vor. Da heißt es, du Gott, lehre mich bedenken, daran zu denken, dass ich einmal sterben muss. Warum? Damit ich klug werde. Interessant, oder? Daran zu denken, dass ich sterbe, damit ich klug werde. Und in der Basisbibel heißt das so, Gott, lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Und ich ergänze, Herr, lass uns begreifen, dass du uns heute einlädst, uns auf die Ewigkeit, auf dein Kommen vorzubereiten. Du möchtest, dass wir dabei sind, dass wir mit den vielen anderen Spalier stehen und dir Ehrengeleit geben und mit dir die große Feier beginnen können. Ein zweites, der Klang der großen Feier. Im Gleichnis wird dann die große Wende im Ablauf der Geschichte des Universums nur ganz kurz und knapp beschrieben. Der Bräutigam hatte ja zu einer Feier eingeladen und deshalb sind alle Frauen ihm ja entgegengegangen und er hatte gesagt, ich werde bald kommen. Und dann wird es einen großen Empfang geben. Ja, und dann dürft ihr mit mir feiern. Wir werden essen und trinken. Wir werden Musik hören und tanzen. Wir werden unbeschwerte Zeit haben. Dazu ist es allerdings nötig, dass auch, und das macht das Gleichnis deutlich, irgendwann die Türe abgeschlossen wird. Damit ein sicherer Raum entsteht, damit kein Feind eindringen kann, damit nicht ein Störenfried die Feier so crashen kann. Diese Hochzeitsfeier wird ein safe place sein, ein absolut sicherer Ort. Es wird keine Dissonanzen geben, weder musikalisch noch in den Beziehungen, die dort stattfinden werden. Es wird ein Wohlklang in unseren Ohren sein und das auf Dauer. Es wird nichts annähernd Vergleichbares auf dieser Erde geben, was so schön ist wie diese Feier. Und nichts, aber auch gar nichts wird an diesem sicheren Ort, an das erinnern, was den einen oder anderen jetzt noch etwas traurig reinschauen lässt, weil er an Dinge denkt, die sein Leben beschweren. Nein. Dort wird es diese Gedanken nicht mehr geben. Da werden wir losgelöst sein und in einer anderen Sphäre leben. Das macht auch Offenbarung 21, Vers 3 deutlich. Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und es wird keine Trauer dort geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. Der Klang der großen Feier ist einzigartig, umwerfend, Gänsehautfeeling nonstop. Bis dahin allerdings ist noch Vorbereitungszeit. Und deshalb ein drittes und letztes: die Kunst der Wachsamkeit. Die Frage ist also, was macht dich und mich fit für diese große Feier, für die Ewigkeit? Was hilft uns, vorbereitet zu sein? Ein erstes, das habe ich in dem ersten Punkt auch schon deutlich gemacht, ich rechne mit meiner begrenzten Zeit. Ich habe vor Augen, dass ich nicht erst morgen oder in 10 Jahren mich auf den Tod vorbereite, sondern heute. Dass dieser Tag der Beginn einer Vorbereitungszeit ist für das, was einmal kommen wird. Und daher bereite ich mich auch darauf vor, dass es mal ganz plötzlich eine Situation geben kann, wo ich nichts mehr vorbereiten kann. Dieser sogenannte Point of No Return, den wird es einmal geben. Vielleicht hilft da zunächst mal die Frage, was wäre denn für meine Angehörigen hilfreich, um mich angemessen auf einen Tod oder das Kommen von Jesus vorzubereiten? Was wäre in den Augen meiner Kinder zum Beispiel sinnvoll, dass sie wissen sollten, wenn ich plötzlich sterbe? Zum Beispiel Testament. Oder was soll mit meinem Leib geschehen? Meine Mutter hat schon einen Ablauf einer Abschiedsfeier geschrieben, wo die Lieder drinstehen, der Text, der gepredigt werden soll. Finde ich hilfreich für uns als Kinder. Also es gibt so Dinge, die man schon mal zumindest andenken kann oder auch fixieren kann. Und eine andere Frage, was wäre aus der heutigen Sicht hilfreich für die Ewigkeit, was ich also vorbereite? Was wünschte ich mir erreicht zu haben, wenn Jesus heute hier diesen Raum betreten würde und sagen, hier, das Universum wird jetzt nach einer anderen Uhr ticken. Was wäre das? Jesus wird wiederkommen wie ein Bräutigam, der mit uns feiern will und der auch dich dabei haben will. Was wäre also, wenn Jesus heute Morgen diesen Raum betritt und sagt, es ist soweit? Stell dir das einmal vor. Wärst du bereit? Würdest du sagen, ja Herr, endlich bist du da? Könntest du alles loslassen? Oder wäre das ein großer Schrecken für dich? Vielleicht fragst du dich auch bei diesem Gleichnis, was das Öl bedeutet. Ich denke, das Gleichnis macht deutlich, das kann man nicht ausleihen, das kann man nicht weitergeben. Es ist etwas zwischen dir und Jesus. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit einem sich einlassen auf die Worte von Jesus. Jesus zutrauen, dass er tatsächlich einmal dieses Universum verändern wird. Und das ist ein großer Gedanke. Für viele in unserer Gesellschaft ist das so abwegig, wie nur irgendetwas daran zu denken, dass dieser Jesus wiederkommt und dann universal regieren wird. Kannst du dem Glauben schenken? Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an den Sohn hört oder auf den Sohn hört, wird das Leben nicht sehen. Also dieses Öl wächst letztlich in deinem Herzen und hat was mit deiner Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Ein zweites von diesem dritten Punkt. Ich habe also auch die große Hochzeitsfeier vor Augen, zu der auch ich eingeladen bin. Ich lebe und du lebst nicht auf ein großes Fiasko hin, sondern auf die große Hochzeitsfeier. Und ich glaube, das macht was mit unserem Leben, ob wir diese Hoffnung haben oder ob wir davon ausgehen, es wird ja alles schlimmer. Kennst du die Leute, die in deinem Umfeld dir das immer wieder vermitteln? Ich habe da so ein paar Leute vor Augen. Wenn man mit denen redet, da wird man fast depressiv. Alles geht die Katzbach runter, unsere Demokratie ist bald zu Ende, die Migranten nehmen uns unser ganzes Geld weg und so weiter und so fort. Was da nicht alles kommt. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du weißt, dass du auf eine Party, eine Superparty, auf eine Megaparty, auf die größte Party dieses Universums zusteuerst, oder ob du von diesen anderen Gedanken bestimmt wirst. Offenbarung 19 bringt für mich das auch nochmal sehr schön zum Ausdruck. Dann hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimmen einer großen Schar. Es klang wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigem Donner. Sie riefen: Halleluja, Gott, unser Herr, der Allmächtige ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen. Denn die Hochzeit des Lammes steht bevor und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Und wisst ihr, wer diese Braut ist? Bitte? All diejenigen, die Jesus vertraut haben. Seine Kinder, die das angenommen haben. Das ist hier die Braut, die hier gemeint ist. Also, die hat sich bereit gemacht. Die Braut durfte sich in feines Leinen kleiden, das hell und leuchtend ist. Du und ich, wir werden eine richtig coole Feierkleidung anhaben. Und dieses Leinen ist das gerechte Handeln der Heiligen. Und dann sagte ein Engel zu mir: Schreib auf, glückselig sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Also, hier steht nicht, wir müssen depressiv und traurig nur reinschauen. Wir werden auch mal traurig sein, ja, das gibt es. Aber wir haben Hoffnung und diese große Feier vor Augen. Und noch ein dritter Punkt, zum dritten Punkt. Wir dürfen auch ruhen. Wer vorbereitet ist, kann besser ruhen. Also, das ist noch ein letzter Punkt für mich zu diesem dritten. Um fit für die Ewigkeit zu sein und zu werden, musst du nicht Tag und Nacht arbeiten. Hier in diesem Gleichnis haben alle 10 geschlafen. Und das ist auch gut so. Das wird überhaupt nicht kritisiert. Du musst nicht nonstop unterwegs sein und meinen, für Gott arbeiten zu müssen. Nein, gerade wer gut vorbereitet ist, kann auch ausruhen und schlafen und gemächlich auf den neuen Tag zugehen. Also, klar ist, wer gut vorbereitet ist, kann gut schlafen. Und das macht mir dieses Gleichnis auch deutlich. Ich fasse zusammen, Jesus erzählt dieses Gleichnis, um unseren Blick zu schärfen. Unser Weg ist begrenzt. Aber wir haben die große Feier vor Augen. Wir hören schon ein Stück in diesem Gleichnis auch den Klang dieser großen Feier. Und wir sind eingeladen, diese Feier vor Augen zu haben und hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Also, kannst du die Kürze des Weges, den Klang der Feier hören und zugleich die Kunst der Wachsamkeit einüben? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir für den einladenden Ton, den ich auch hier entdecke. Du willst, dass keiner vor der Tür steht und einmal vergeblich knopfen wird. Danke, dass du uns heute die Möglichkeit gibst, das zu sehen, was du für uns vorbereitet hast. Danke, dass wir so diesen Ewigkeitssonntag auch bewusst wahrnehmen können. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du viele Kinder hast, viele Menschen, die dir folgen werden und wollen. Und danke, dass du noch mehr einladen willst und dass du dazu auch uns gebrauchen willst. Danke für diesen Gottesdienst, auch für diese Feier hier heute Morgen. Danke, dass wir auch dieses Halleluja schon singen können, weil du ein großer, ein starker, ein mächtiger Gott bist. Und Herr, du siehst all die Menschen, die noch leiden. Du siehst die Menschen, die aktuell verfolgt werden. Du siehst die Menschen, die hungern, die Durst haben, die in Kriegsgebieten leben. Ich bete darum, dass genau diese Menschen auch diese große Feier vor Augen haben. Dass du sie stärkst, dass du ihnen diese Hoffnung gibst. Und wir beten aber auch um Frieden, ob im Gazastreifen, in Israel, ob in der Ukraine, ob in Afrika, wo an vielen Herden auf verschiedenen Ländern es brennt und Menschen umgebracht werden. Schenke du Frieden. Danke, dass wir diesen äußeren Frieden hier erleben dürfen. Und danke, dass wir so ungestört auch diesen Gottesdienst erleben dürfen. Amen.